Eigentlich eher das Gegenteil. Eigentlich geht es in psychologisch sicheren Teams ziemlich hoch her, weil was das ja heißt, ist, man relativ geringe interpersonelle Angst hat im Team. Und das heißt auch, dass man sich traut, über Dinge zu sprechen, über die man jetzt normalerweise nicht so gerne spricht, wie ja unter anderem auch Fehler zum Beispiel. Oder aber auch, wenn wir so im organisationalen Kontext sind, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin jetzt schuld, ich muss eine Bestrafung, also mit einer Bestrafung, mit einer Sanktion rechnen. Und darüber zu reden in einem Kontext, das erfordert Mut und in einem psychologisch sicheren Team ist das sozusagen nicht nur was, was irgendwie dort erlaubt ist oder gewünscht ist, sondern das ist was, was quasi von dir erwartet wird.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Beratung und Führung. Und heute spreche ich mit Tim Kreter. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, er arbeitet als Organisationsentwickler beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden und er hat seine Doktorarbeit an der Uni Witten-Herdecke geschrieben, und zwar zu einem Thema, das in Organisationen derzeit viel diskutiert wird, nämlich psychologische Sicherheit. Und in seinem aktuellen Buch, was daraus geworden ist, erschienen im Karl-Auer Verlag mit dem Titel Zur Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit, untersucht er, wie Teams eine gemeinsame Wahrnehmung darüber entwickeln, ob sie sich sicher fühlen dürfen und was das über ihre Beziehungs- und Kommunikationsqualität verrät. Das Besondere an dieser Arbeit, sie verbindet empirische Forschung mit einem tiefen gruppendynamischen Verständnis. Denn das kann ich schon mal verraten, Tim ist auch leidenschaftlicher Gruppendynamiker. Tim Kreter zeigt in seiner Arbeit, dass psychologische Sicherheit nicht einfach da ist oder fehlt, sondern sich in einem sozialen Aushandlungsprozess herausbildet und dass es dabei nicht nur einfach um irgendwie Wohlfühlen geht, sondern um die Fähigkeit, Widerspruch, Emotion und Unsicherheit gemeinsam auszuhalten. Darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Also, wie entsteht psychologische Sicherheit wirklich? Was unterscheidet Wahrnehmung und Realität in Teams? Und was können Führungskräfte, aber vor allem auch Organisationen konkret tun, um diesen Prozess zu unterstützen? Ja, herzlich willkommen, lieber Tim, wie schön, dass wir heute sprechen.
Ja, ich freue mich auch schon sehr. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier gemeinsam ins Gespräch gehen können zu diesem durchaus interessanten und, wie ich finde, sehr wichtigen Thema.
Ja, wollen wir veröffentlichen, woher wir uns kennen? Wir
ja,
kennen uns
können
ja schon
wir
ein paar Jahre. Wir haben vorhin gesagt, 2018 war es, ne?
Ja, 2018 habe ich mein erstes Praktikum in der Organisationsentwicklung bei dir gemacht, damals noch im Bachelorstudium. Und da habe ich als Praktikant 3 Monate erst bei dir gearbeitet und dann, glaube ich, noch fast ein Jahr als Werkstudent.
Ja.
Und da waren ganz viele erste Male damals dabei. Das erste Mal ein Training moderieren und geben. Das erste Mal irgendwie auch eine Fortbildung zum Thema systemische Organisationsberatung besuchen. Da hast du mir die Möglichkeit eröffnet, daran teilzunehmen als Praktikant. Blogbeiträge zu schreiben. Ja, und schau an, was 8 Jahre oh, später draus geworden ist.
Ja. Toll. Also, das ist wirklich super. Es freut mich richtig und ja, sehr anerkennenswert, was du alles schon auf die Beine gestellt hast seitdem. Und vielleicht, wenn du mal selber so auf deinen aktuellen Kontext schaust, also einen Kontext, in dem ja auch Vertrauen und Sicherheit jetzt nicht nur irgendwie psychologisch, sondern auch ganz real relevant sind. Ist hier, also spürst du da ein gewisses Spannungsfeld oder ist es ein gewisser Reiz, jetzt genau in so einem Kontext, Bundeskriminalamt, in der Organisationsentwicklung zu arbeiten?
Es ist schon ein bisschen witzig, vor allen Dingen auch, naja, man könnte vielleicht es so rum sagen, wer arbeitet in so einem Kontext? Halt total viele Leute, denen Sicherheit eigentlich auch ein Bedürfnis ist. Das hat man in Behörden ja unabhängig jetzt vom BKA ja auch ganz oft, dass da Leute hingehen, die sehr viel Sicherheit eigentlich suchen und dass jetzt ausgerechnet ich da Organisationsentwicklung mache, das ist schon ein bisschen ironisch, wenn ich da so drüber reflektiere, warum bin ich da gelandet?
Ja.
Irgendwie hat die Stellenausschreibung total gut gepasst und irgendwie hat es mich auch ein bisschen gereizt, gerade in dem Kontext mal mit einem etwas unkonventionellen Blick auch reinzugehen. Mhm. Also unkonventionell für den Kontext, nicht per se. Und nachdem ich es ja irgendwie schon sich ein bisschen durch mein Leben zieht, auch immer so genau diese etwas interessanteren Kontext oder nicht ganz so passenden Kontexte zu suchen, hat das irgendwie total gut gepasst und passt auch jetzt nach fast einem Jahr immer besser. Also je länger ich da bin, umso mehr fühle ich mich da auch richtig an Ort und Stelle und auch richtig mit den Inhalten, für die ich stehe und mit dem, was ich da auch jetzt schon tun kann und tue.
Sehr schön. Wie kam das denn eigentlich dazu, dass du dich wissenschaftlich mit psychologischer Sicherheit beschäftigt hast? Also gab es da für dich irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis oder irgendeine Beobachtung, die dich dazu gebracht hat, oder war das Zufall?
Es war so ein bisschen die Not. Ich habe ja in meinen Studienjahren, ich habe insgesamt 10 Jahre studiert und ich habe mich eigentlich ganz lange oder die ersten 7 Jahre darauf spezialisiert, eigentlich ein klassischer Geisteswissenschaftler zu werden. Also mit Theorien zu arbeiten und eher so aus dem philosophischen, soziologischen Bereich heraus zu argumentieren und Artikel auch eher theoriegeleitet zu schreiben. Und dann bin ich aber an eine Doktoratsstelle gekommen, wo der Professor sehr stark empirisch verhaltenswissenschaftlich geforscht hat. Und da musste ich mich erstmal irgendwie ein bisschen reinfinden im Sinne von, was kann ich dem denn jetzt anbieten an Thema? Und nachdem ich auch schon seit 2017 mit der Gruppendynamik in Kontakt gekommen bin und das irgendwie auch so ein bisschen der rote Faden war, der sich durchgezogen hat durch mein akademisches, aber auch praktisches Leben, also Arbeitsleben, war irgendwie klar, ich will irgendwas mit Teams und Gruppen machen. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich was zum Thema Humor in Meetings und in Gruppen und in Teams machen will. Da ist mir dann aber irgendwie nicht so richtig eine Forschungsfrage eingefallen, beziehungsweise ich habe in der Literatur auch keine rausarbeiten können. Und dann meinte mein Doktorvater dann, guck dir doch mal irgendwie Amy Edmondson an, die hat da so ein Konzept psychologische Sicherheit, das kannte ich irgendwie von der Google-Studie. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, das ist ja interessant, das ist ja spannend, weil das eigentlich was beschreibt, was mich in Teams auch schon häufig umgetrieben hat, nämlich die Frage, wann traut man sich eigentlich auch mal kritischere Dinge oder auch mal kontroversere Dinge anzusprechen und auch wie geht man mit Fehlern in Teams um? Und dann bin ich in die Literatur ein bisschen versumpft und bin dann irgendwann auch auf eine ziemlich gute Forschungsfrage gestoßen, die auch vor allen Dingen meinem Doktorvater dann sehr gefallen hat. Und dann war eigentlich klar, das ist jetzt mein Nugget, also diese Forschungsfrage, weil es eben nicht nur eine praktische Relevanz, sondern auch eine theoretische Relevanz braucht, wenn man eine Promotion schreiben will. Da und hat es ziemlich gut Fragen gepasst. Die Frage war tatsächlich, wie entwickelt sich eigentlich eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit in Teams?
Ja.
Und gerade dieses Entwicklungsmoment, was ja zum einen schon impliziert, es handelt sich um eine Art Prozess, also um etwas, was sich erst über den Zeitverlauf heraus gestaltet. Und Entwicklung hat ja auch immer sowas von, ich entwickle was, wie so ein Paket, was ich irgendwie entwickle, im Sinne von, da muss man irgendwie auch dran arbeiten, dass das gut geht und dass das funktioniert.
Ja.
Und das ist eben was bisher in der Literatur, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich meine Doktorarbeit damals angefangen habe, fast gar nicht gab und auch immer noch sehr, sehr rar ist in der Forschung.
Genau, deswegen finde ich das auch so spannend.
Sicherheit.
Also, genau, das heißt, um das nochmal klar zu sagen, ne, du unterscheidest ja in deiner Arbeit einmal zwischen dem Geteiltheitsgrad, ne, und dem Niveau psychologischer Sicherheit.
Genau.
Und warum ist dieser Unterschied so wichtig? Und erklär den doch nochmal bitte auch.
Ja, wir Wir unterscheiden eigentlich deswegen, weil eigentlich ist der Geteiltheitsgrad die notwendige Bedingung dafür, dass wir das Niveau psychologischer Sicherheit überhaupt interpretieren können. Und ich mag mal ein bisschen erklären und ausführen, warum das so ist. Wenn du dir vorstellst, so psychologische Sicherheit, das erhebt man in der Regel oder in der Forschung halt mit Fragebögen. Dann fragt man die Leute, wie seht ihr das denn? Dann wird da ein Mittelwert drüber gebildet, also geguckt, okay, was ist denn so, was sagen denn alle so im Durchschnitt zu psychologischer Sicherheit. Und der Mittelwert bildet dann aber eigentlich gar nicht so sehr die Schwankungen ab, die nach oben oder nach unten auch sein könnten. Na, also man könnte sich vorstellen, in einem Team von 10 Leuten haben 8 fühlen sich total psychologisch sicher und 2 sehen das überhaupt nicht so. Und das würde in einem Mittelwert würde das komplett verschwinden. Und der Geteiltheitsgrad ist jetzt eigentlich die Messung, die Auskunft darüber gibt, wie sehr stimmen denn die einzelnen Wahrnehmungen der Teammitglieder überein. Und deswegen, und das kann dann sogar so sein, dass man alle übereinstimmen, dass man im Team eine ziemlich niedrige psychologische Sicherheit, also ein niedriges Niveau. Und dieser Geteiltheitsgrad, da geht man eigentlich auch davon aus, der geht eigentlich dem Niveau voraus. Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, man setzt ein neues Team auf ein neues Projektteam, oder wie in dem Kontext meiner Forschung, ich habe jetzt zu so Ad-hoc-Teams geforscht. Ad-hoc-Teams sind sozusagen Teams, die wirklich auch einander unbekannte Personen, die zusammenkommen, um dann eine Aufgabe zu bewältigen. Wenn man sich die nimmt, dann müssen die es ja erstmal schaffen, überhaupt eine geteilte Wahrnehmung zu entwickeln. Und erst dann kommt eigentlich der Effekt oder die Wirkung von psychologischer Sicherheit überhaupt erst zum Tragen. Und das ist ja auch das, was die Forschung bisher schon in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gut zeigen konnte, dass wenn wir ein hohes Niveau an psychologischer Sicherheit haben, dann steigert das eben die Leistung, die Kreativität, die Lernfähigkeit von Teams enorm. Das heißt, da wissen wir total viel zu. Wie aber dieser Geteiltheitsgrad entsteht, da wissen wir total wenig zu. Und der erklärt dann eigentlich aber erst sozusagen, warum sie wirkt oder warum sie auch nicht wirkt im
Ja, okay.
Zweifelsfall.
Aber dann, genau, das ist ja super spannend. Lass uns da doch mal eintauchen. Also, wie zeigt sich denn, also wie könnte man das denn beobachten, dass psychologische Sicherheit geteilt ist in einem Team?
Das wäre zum Beispiel, wenn da irgendwie ein Reiz oder irgendein Verhalten gezeigt wird und dann beobachten das ja alle. Mal angenommen, der Chef schreit im Meeting rum und ist ein kleiner Choleriker. Und das sehen ja dann alle, dass der da rumgeschrien hat. Und wenn jetzt alle am Ende zu dem Schluss kommen, oder das ist den mögen wir nicht, oder jetzt machen wir nur noch Dienst nach Vorschrift, dann hätten die in diesem Moment eine geteilte Wahrnehmung über die Situation. Kann aber auch sein, beispielsweise zum Beispiel im Rettungsdienst, wenn irgendwo an einer bestimmten Stelle oder an einer Arterienstelle eine Blutung ist, dass dann sofort alle wissen, okay, das müssen wir zuerst versorgen. Und dann würden wir sagen, dann haben wir sowas wie eine geteilte Wahrnehmung, weil man dann nicht noch drüber diskutieren muss, stoppen wir jetzt erst die Blutung an der einen Stelle oder kümmern wir uns jetzt erst um den gebrochenen Fuß? Ist jetzt ein plakatives Beispiel, aber soll deutlich machen, woran erkennt man denn den Geteiltheitsgrad? Naja, indem Informationen in einer gleichen Weise interpretiert, verarbeitet werden und dann auch ähnliche Handlungen oder aufeinander abgestimmte Handlungen die Folge davon sind, von dieser Information.
Okay, und das heißt, es muss dann in dem Moment auch gar nicht offen ausgesprochen werden, sondern es reicht, wenn eben alle sozusagen sich, ja, oder man irgendwie annehmen kann, dass sich alle einig sind, dass es
Ja.
jetzt so gemacht wird, ja.
Ja, also ne, wenn man das sozusagen überprüfen will, dann hilft es drüber zu reden. Aber in den meisten Fällen ist das eher was, was implizit läuft, also was sozusagen unter der Oberfläche bleibt. Da muss man dann nicht drüber reden, sondern da ist man sich dann einig, wenn man jetzt auf dieser Verhaltensebene guckt. Wenn man aber irgendwie Verhaltensweisen von einzelnen Teammitgliedern beobachtet, dann ist das mitunter gar nicht so klar, ob das alle gleich interpretieren und wahrnehmen. Da ist das dann deutlich wichtiger, dass man mal drüber redet und das Implizite eigentlich explizit macht, um zu gucken, wie sehen das denn die anderen?
Ja. Okay. Und um das jetzt noch mal klarer zu ziehen, du sagst ja, dass der Geteiltheitsgrad sozusagen die Vorbedingung ist, ne? Das bezieht sich so aber jetzt auf das ganze Team, ne? Weil ich meine, dass sich jetzt Einzelpersonen sicher fühlen können, ist ja unbenommen. Also so, ne, so das Beispiel, das du vorhin gebracht hast, kann ja auch genau umgekehrt sein. Also 8 Leute fühlen sich nicht sicher und 2 fühlen sich sicher. Ja. So, das geht schon ja auch.
Genau, wobei man sagen muss, wenn das sozusagen, wenn da einer ist, der sich total unsicher fühlt, das einen deutlich größeren Effekt hat, auch auf die anderen, als wenn 8 schon unsicher sind und 2 sind sehr sicher. Also im Sinne von, ne, was die Wirkungen auch davon angeht, von psychologischer Sicherheit, weil dadurch, dass das über geteilte Wahrnehmung auch und auch über die Prozessdimension ein relativ fluides Konzept ist oder ein fluides Klimata ist, können da auch Einzelpersonen ziemlich schnell ziemlich stören in dieses Gefüge. Das heißt, wenn da irgendwie, das ist so ein bisschen die Frage, wie zerstört man eigentlich psychologische Sicherheit? Da reicht es dann, wenn einer mal querschießt oder einer das ganze Team in Anführungszeichen terrorisiert oder belastet.
Ja. Das heißt, es wäre schon anzustreben, dass eben das ganze Team in so eine Idee von psychologischer Sicherheit kommt und es da keine Ausreißer gibt, weil die ziehen es dann eben wieder oder die machen es wieder kaputt oder so. Ja.
Auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann auch eine Grundbedingung dafür, wie was man irgendwie tun kann, wenn man in Teams arbeitet und eigentlich psychologische Sicherheit herstellen will, was ja häufig jetzt auch schon, ich meine, wir können später nochmal auf andere Voraussetzungen auch gehen, aber an der Stelle vielleicht vorweggeschoben schon mal. Was kann man da tun? Naja, schon auch ein bisschen drauf gucken, wie ist denn die Teamkonstellation? Wer sitzt denn da eigentlich dabei? Weil wenn man merkt, da fühlt sich einer chronisch unsicher oder da stört einer chronisch, dann wird es tendenziell eher schwieriger, psychologische Sicherheit auch in dem Rahmen herzustellen, weil eben dieser Geteiltheitsgrad dann so schwer zu erzeugen ist. Ne?
Ah, okay, ja, spannend. Jetzt steht ja psychologische Sicherheit für viele immer noch so als Wohlfühlfaktor. Ja. Warum greift es jetzt zu kurz? Ja, du hast es vielleicht schon gehört. Im Herbst startet wieder unser Zertifikatskurs. Organisationen gestalten, führen und beraten. Inzwischen schon in der 5. Runde. Es ist jedes Mal eine ganz besondere Reise. Menschen aus ganz unterschiedlichen Organisationen kommen zusammen, um zu verstehen, wie Unternehmen wirklich funktionieren, jenseits von Mythen, Moden oder Management-Trends. Und um gemeinsam herauszufinden, wie Führung und Organisationsgestaltung heute gelingen können. Ich freue mich jedes Mal riesig darauf, denn es ist einfach unglaublich schön zu sehen, wie aus einer Lerngruppe ein echtes Netzwerk wird, mit so viel Energie, Offenheit und gegenseitiger Unterstützung. Wenn du also Lust hast, deinen Blick auf Organisationen zu schärfen, neue Denkwerkzeuge aus der systemischen Theorie kennenzulernen und das alles in einer Atmosphäre, die tiefgründig, humorvoll und herzlich zugleich ist, dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Gemeinsam mit meinen Kollegen Florian Zapp und Christina Ackermann begleite ich dich über mehrere Monate hinweg von den Essentials über dein persönliches Experiment bis hin zur Masterclass, in der du dein Zertifikat erhältst, systemische Organisationsgestaltung und Führung. Die Anmeldungen für den Herbst laufen bereits und die ersten Plätze sind schon vergeben. Also, wenn du das Gefühl hast, das könnte genau das Richtige für dich sein, schau gerne vorbei unter become-better.org/Zertifikatskurs. Ich freue mich, wenn du dabei bist und vielleicht auch bald Teil unserer Become Better Community wirst.
Na, weil es eigentlich genau das nicht ist, sondern eigentlich ist es eher, eigentlich eher das Gegenteil. Eigentlich geht es in psychologisch sicheren Teams ziemlich hoch her, weil was das ja heißt, ist, dass man relativ geringe interpersonelle Angst hat im Team. Angst vor negativen professionellen oder persönlichen Konsequenzen. Und das heißt auch, dass man sich traut, über Dinge zu sprechen, über die man jetzt normalerweise nicht so gerne spricht, wie ja unter anderem auch Fehler zum Beispiel. Und über Fehler zu sprechen hat ja immer auch so eine Facette von Scham oder Schuld im Sinne von, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, das ist mir total peinlich, ich will nicht, dass das jemand sieht. Oder aber auch, wenn wir so im organisationalen Kontext sind, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin jetzt schuld, ich muss eine Bestrafung, also mit einer Bestrafung, mit einer Sanktion rechnen. Und darüber zu reden in einem Kontext, das erfordert Mut, und in einem psychologisch sicheren Team ist das sozusagen nicht nur was, was irgendwie dort erlaubt ist oder gewünscht ist, sondern das ist was, was quasi von dir erwartet wird. Mhm. Und damit ist es weit weg von einem Wohlfühlklima und eher was, wo es wirklich heiß hergeht, wo man die Dinge anspricht, so wie sie sind. Und das ist auch nicht immer leicht. Und das greift schon wieder diese Dimension der Fluidität auf. Das muss jedes Mal auch wieder neu, muss man sich trauen, mhm. dieses Risiko einzugehen. Mhm. Deswegen hat auch psychologische Sicherheit eigentlich auch total viel mit Unsicherheit zu tun, ne? Also, weil das ist ja, wir reden immer von psychologischer Sicherheit und wir wollen zur Sicherheit, aber die Vorbedingung ist eigentlich immer die Unsicherheit. Also mhm. Man muss sich rauswagen aus seiner Comfortzone und reinspringen und das Risiko eingehen und dann hoffen oder vielleicht auch erwarten, dass die anderen damit gut umgehen werden. Und mhm. das ist natürlich auch, was sich über Erfahrung dann etabliert. Ne? Also Teams, die geübt sind, über Fehler zu reden, da fällt es dann leichter, weil man weiß, okay, fünf andere vor mir haben auch schon einen richtig doofen Fehler gemacht. Und da kann ich jetzt als Sechster, kann ich damit rechnen, dass das jetzt nicht mir komplett irgendwie negativ mhm. ausgelegt wird.
Ja, lass uns mal drauf schauen, warum das ja auch für Organisationen so ein hoher Wert ist, wenn das gelingt. Denn ich sag mal, das Thema gerät auch schnell in die Ecke von individuellem Komfort. Ja, also weil es ist ja so völlig augenfällig, wenn man so sagt, naja, und es ist doch auch viel schöner, wenn man sich in so einem Team so wohl und sicher fühlt und wenn man alles sagen kann und wenn man auch mal Kritik üben kann, dann geht es einem selbst ja auch besser. So, und in die Ecke gerät es so schnell. Und deswegen gerät, glaube ich, auch aus dem Blick, was es aber auch für Organisationen bedeutet, wenn das eben in Teams nicht klappt.
Ja. Kannst du mal die Frage wiederholen?
Was ist jetzt, naja, die Frage ist, was wären sozusagen Beispiele oder was wären Argumente, die zeigen, dass eben ein hoher Geteiltheitsgrad von psychologischer Sicherheit in Teams für ein Unternehmen oder auch für andere Organisationen total wertvoll ist?
Mhm. Ja, ich glaube, das hat total viel damit zu tun, was wir in der Arbeitswelt auch gerade erleben, der zunehmenden Komplexität an Aufgaben und auch an Problemen, die gelöst werden wollen oder die auch adressiert werden an Organisationen. Man könnte das so beschreiben, wenn man das psychologische Sicherheit eigentlich immer dann interessant ist für Organisationen, wenn eigentlich es total wichtig ist, gute Ergebnisse zu liefern in eigentlich unsicheren oder ungewissen Kontexten. Ne? Also mhm. wenn du dir jetzt vorstellst, wir arbeiten am Fließband, mhm. Jetzt mal im Extrem gesprochen, dann brauchen wir wahrscheinlich keine psychologische Sicherheit. Würde uns jetzt nicht schaden, da, wenn wir die haben, mhm. aber sie hat keinen direkten Mehrwert, auch nicht auf die Leistung. Also wir werden nicht schneller am Fließband, nur weil wir psychologische Sicherheit da haben. Aber in Kontexten, wo man eben nicht so genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich des Rätsels Lösung und nur so eine vage Zielvorstellung hat, ist es eigentlich immer wichtiger, dass wir verschiedenste Ideen miteinander diskutieren, kombinieren und auch ein bisschen ausstreiten können, um eigentlich die Teamleistung abrufen zu können und das Potenzial von den Einzelnen. Mhm. Und da wirkt psychologische Sicherheit eigentlich wie eine Art Mediator, weil es vermittelt eigentlich dazwischen, was sind denn die Standards an die Aufgabe und wie kriegen wir das überhaupt raus aus den Teammitgliedern, aus den Einzelnen, weil sie eben dafür sorgt, dass sich alle beteiligen an dem Lösungsprozess, weil es dafür sorgt, dass die Leute sich auch trauen, mal wild zu denken und mal Ideen zu äußern, wo man jetzt vielleicht auch sagen könnte, die ist so absurd, die können wir direkt wieder vergessen. Aber mhm. manchmal sind es eben auch diese Heureka-Momente, wo jemand so völlig um die Ecke denkt und man denkt, ja, das macht total viel Sinn, so können wir es machen. Und dann denkt man weiter drauf rum und am Ende hat man eine Lösung, wo am Ende keiner mehr sagen kann, wie sind wir da jetzt hingekommen? Keiner hat im Vorfeld sagen können, das könnte die Lösung sein. Und da ist eben psychologische Sicherheit so einer der Grundfaktoren, der das wahrscheinlicher macht. Auch, es belegt auch die Forschung ziemlich gut. Und das ist auch das, was, glaube ich, Organisationen davon so dahin treibt, jetzt immer mehr psychologisch sicherere Teams zu bekommen, damit sie das eben auch nutzbar machen können und davon eben auch profitieren können.
Genau, ich fand das auch so schön auf der Seite vom Karl-Auer Verlag, der hat ja immer so eine schöne Buchbeschreibung, da sind so ein paar schöne Beispiele, ne? Also hier steht zum Beispiel, es ist keine Seltenheit, dass Softwareentwickelnde eine kritische Sicherheitslücke zwar erkennen, aber eben nichts sagen, weil der Softwareentwicklungsprozess schon weit fortgeschritten ist und der Ergebnisdruck hoch ist. Oder Projektmitarbeitende vermuten, dass die gemachten Pläne nicht funktionieren werden, aber schweigen, um die Stimmung im Team nicht negativ zu beeinflussen. Oder eine pflegende Person bemerkt einen Behandlungsfehler, traut sich aber nicht, diesen im Team anzusprechen aus Angst vor persönlichen oder professionellen Konsequenzen.
Ja, was wir da total gut auch nochmal sehen an den Beispielen, ist eigentlich so diese Abwägung, die auch jeder Einzelne ja immer im Team macht, nämlich was hat das für Konsequenzen, wenn ich da jetzt was Bestimmtes sage? Und das ist ja auch ganz normal, dass wir das tun und da halt eher darauf achten, dass wir unseren eigenen Status sichern und bloß nicht blöd darstellen. Und das geht leider auch ziemlich einfach, das zu vermeiden, indem man einfach nichts sagt, indem man einfach so tut, und das kennen wir vielleicht noch aus verschiedensten Kontexten, immer wenn die Frage kommt, hat noch jemand Fragen, dann sitzen alle da, nee, und denken sich aber innerlich, boah, die Frage kann ich jetzt nicht stellen, die ich noch habe, weil nachher sehe ich da total doof aus. Ich frage lieber irgendwie einen Kollegen im Nachgang nochmal. Und wenn das aber alle im Team diese Frage haben und keiner stellt sie, kann man sich ja schon fragen, okay, es ist für alle relevant, aber keiner traut sich. Und das macht auch wieder psychologische Sicherheit, weil wir eben so drüber sprachen, ist das Comfortzone oder nicht? Nee, ist es nicht, weil man dieses Risiko eingeht, weil am Ende ja dann doch ein Einzelner aufstehen muss, in Anführungszeichen, und sagen muss, ich habe noch eine Frage, die könnte vielleicht doof sein, aber das beschäftigt mich noch und alle anderen denken sich, huh, gut, die hatte ich auch. Jetzt gut, dass wir die jetzt klären können. Dann gehen am Ende alle klarer aus dem Meeting raus und wissen mehr oder wissen ein bisschen besser, was jetzt als nächstes auch zu tun ist.
Ja, und hier, das ahnst du jetzt schon, kommt natürlich mein Interesse jetzt ins Spiel. Weil wenn ich jetzt auf die Organisationskultur schaue, dann würde ich ja sagen, die legt sich da so drüber. Ne? Also ich meine, in einem Team kann man ja den Kontext nicht außer Acht lassen. Also das Team agiert im Kontext einer Organisation und in dieser Organisation oder sagen wir mal von mir aus in diesem Bereich, in dieser Abteilung sind bestimmte kulturelle Regeln wirksam und die könnten dafür sorgen, dass die Leute einfach ja sich nicht trauen, was zu sagen, weil eben es eine kulturelle Regel gibt. Kritik ist hier nicht erwünscht, generell nicht. Ja, oder wenn du Kritik hast, dann bloß nicht vor versammelter Mannschaft ansprechen. Immer erst zum Chef persönlich unter vier Augen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du hier geköpft, ne? So. Also, das gibt ja solche, das waren jetzt ja nur so ein paar Beispiele, ganz willkürlich. Ja. Aber kulturellen Regeln sind ja wahnsinnig stark und mächtig. Und deswegen frage ich mich gerade, wie, interagieren die einfach auch da mit diesem Kommunikationsprozess, so einem ganz individuellen Prozess in so einem Team, ja?
Naja, da sind wir natürlich sehr nah verwandt sozusagen in den Begrifflichkeiten, weil du bist im Kulturellen ja Expertin und psychologische Sicherheit wird ja häufig auch als Klima bezeichnet. Ne? Man spricht ja von Klima der psychologischen Sicherheit. Und was die beiden jetzt schon ein Stück weit unterscheidet, ist eigentlich jeweils die Flughöhe, glaube ich, auf der man unterwegs ist. Kultur beschreibt ja häufig so eine gesamte Organisationskultur. Klima ist dagegen eigentlich eine Ebene kleiner, eher auf der Team-Gruppen-Ebene. unterwegs. Und wie das eben so ist, wenn man sich so über Ebenen bewegt, das Größere schlägt das Kleinere oder beziehungsweise sie sind auf jeden Fall mal in einem Interessenswiderspruch. Und da wirkt die Organisationskultur natürlich maßgeblich darauf, wirkt sich maßgeblich darauf aus, wie wohl auch die psychologische Sicherheit dann im Kleinen, also im Team, sich jetzt entwickeln kann. Was man allerdings auch beobachten kann, ist, dass selbst in Organisationskulturen, wo eigentlich man sagen müsste, da kann sich, wenn man diese Kultur hat, diese Fehlerkultur, wo jeder bestraft wird, der einen Fehler macht oder wo völlig total verboten ist, dass man irgendwie was offen, was Kritisches offen anspricht, selbst in so einem Kontext ist psychologische Sicherheit nicht ausgeschlossen. Das sind dann meistens einzelne Führungskräfte, die so eine Art wie so ein Schutzschild bauen vor ihrem Team und damit einen neuen Rahmen gestalten innerhalb dieser Kultur, der hier darf man nichts Kritisches sagen. Und da dann ermöglichen können, psychologische Sicherheit zu entwickeln. Und da gibt es auch noch eine ziemlich spannende Studie, weil es ja auch bei dir viel, also weil es ja bei dir auch viel darum geht, wie verändert man eigentlich Organisationskultur, die sich mal gefragt haben, okay, was macht das eigentlich für einen Unterschied, wenn man in einer Art Kernteam psychologische Sicherheit hat für die betroffenen Personen in diesem Kernteam, wenn die dann woanders hingehen, ne? Also wir sind irgendwie ein, mal angenommen, wir sind ein Team aus internen Beratenden in der Organisation. Wir haben für uns psychologische Sicherheit etablieren können. Und jetzt gehen wir raus in die unterschiedlichen Kontexte, wo wir dann irgendwie beraten. Und da haben sie zeigen können, dass diese Leute trotzdem Verhaltensweisen zeigen, die psychologische Sicherheit zugeordnet sind. Also die brechen dann eher mal mit diesen Regeln, mit der Begründung, weil sie eben die Sicherheit in ihrem Kernteam haben und erleben können.
Spannend, und, ja.
Ja, ne, total. Also was, was das auch wie so ein gallisches Dorf kriegt man die Fantasie, ne? Die und damit natürlich ja auch wieder einen Einfluss haben in anderen Kontexten, wenn sie sich das trauen und wenn es mal gut gehen sollte. Weil manchmal ist oder häufig ist ja Kultur auch sowas wie, da gehen irgendwie alle von aus und deswegen traut sich keiner und wenn sich dann einer traut, erwartet das Unerwartete, dann passiert vielleicht was ganz Unerwartetes und es geht irgendwie gut oder es wird ganz anders drauf reagiert, als wie man gedacht hat. Das ist ja so das Perfide auch an diesem, an dieser Angst eigentlich, also dem Phänomen Angst, dass man gar nicht so genau weiß, was denn eigentlich die tatsächlichen Konsequenzen sind, aber es trotzdem so sehr das Verhalten hemmt.
Ja. Total. Also ich finde es aus in mehrfacher Hinsicht jetzt gerade total spannend. Also erstens, ich gehe total mit. Ich glaube, dass sich so Oasen bilden können. Ja, das heißt, man kann in einer Organisation, die echt eine schwierige Kultur hat, trotzdem in einem Team oder mit einem Team gesegnet sein, ja, wo man so miteinander arbeiten kann und es eben diese psychologische Sicherheit gibt und dann vielleicht auch die Leute sogar so kontextsensibel sind, dass sie einfach auch wissen, hier geht das und da geht's nicht. Und gleichzeitig finde ich es aber auch sehr nachvollziehbar, dass da einfach auch dass ja auch vieles davon unreflektiert bleibt. Und dass Leute das wahrscheinlich auch ganz unbewusst dann mit reinschleppen in andere Kontexte und dann eben tatsächlich entweder dann dort natürlich dafür bestimmte negative Konsequenzen dann eben ja spüren müssen oder wenn sie Glück haben eben nicht und dann vielleicht sogar eben Kulturveränderung hier auch losgetreten werden kann dadurch, ne?
Ja, und vielleicht darf ich da schon ein bisschen in Richtung meiner Forschungsergebnisse auch überleiten, weil das eigentlich, wo wir jetzt gerade auch so über die Veränderung reden, weil das eigentlich einer der Kern- oder sozusagen der Startpunkte eigentlich von der Entwicklung von psychologischer Sicherheit ist im Sinne, wie ich es jetzt beobachten konnte oder sozusagen das Modell, was ich da entwickelt habe. Weil da tatsächlich eigentlich dieser Frust darüber, dass man eben irgendwie in Meetings sitzt und nichts sagen kann, das kennen wir ja alle irgendwie aus unterschiedlichsten Kontexten. Also man sitzt in einem Meeting und trotz Agenda geht irgendwie total wenig voran. Man hat irgendwie einen Chef oder Mitarbeitende, die immer auf eine bestimmte Art und Weise sind und damit ständig diesen Prozess oder die Entwicklung behindern oder Absprachen verunmöglichen Und das frustriert ja dann Mitarbeitenden. Und so ist es ja auch in so einer Kultur, die eher, ich sag mal, so ein bisschen repressiv ist, weil die Leute wollen sich ja, also es kommt darauf an, was für ein Menschenbild man hat, aber mit dem Menschenbild, mit dem ich jetzt drauf gucke, wollen Menschen ja arbeiten und was verändern und eigentlich auch produktiv sein und Anerkennung für ihre Arbeit bekommen. Und Kultur, die da eher repressiv wirkt, führt ja zwangsläufig dazu, dass man irgendwann auch ein Stück weit frustriert ist. Und dieser Frust ist eigentlich super spannend für die Entwicklung psychologischer Sicherheit, weil wenn die in einen Ärger ummützt, der dann auch ausgedrückt wird, also vor dem Team. So im Sinne von, man stelle sich das vor, man sitze in einem Meeting und der Chef fragt die ganze Zeit nach Meinungen, redet aber so lange, dass eigentlich niemand irgendwie sich positionieren kann oder irgendwie ein Gespräch entstehen kann. Und irgendwann ist man so sauer, dass man sagt, so jetzt reicht's mal. Ich muss jetzt hier auch irgendwie mal was sagen, wir kommen hier so nicht weiter, wir haben hier irgendwie Arbeitsergebnisse, die wir erreichen wollen, das kann so nicht weitergehen. Das ist ja was, eine Aussage, die man trifft, wenn man sich dann so lange geärgert hat, so lange frustriert ist, dass man es eigentlich kaum mehr aushalten kann.
Ja.
Und dieser Ärger ist, und das habe ich in meiner Forschung finden können, also vielleicht müssen wir da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie ich geforscht habe, dass man so ungefähr ein Bild davon hat.
Gerne, ja.
Wovon ist eigentlich der Ausgangspunkt dafür, dass eigentlich so eine geteilte Wahrnehmung entstehen kann, selbst in Situationen, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, da ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass das passiert. Aber machen wir vielleicht erstmal den Bogen, wie habe ich denn überhaupt geforscht und wie bin ich dazu gekommen, oder?
Gerne, ja.
Ich hab mir sozusagen ja auch gefragt, okay, ich will irgendwie diesen Zeitprozess mir anschauen und entsprechend habe ich ein Mixed Methods Design benutzt, wo ich dann zum einen Videodaten genutzt habe und eben quantitative Daten in Form von Fragebögen und habe dann zwei Teams, die sich neu zusammengesetzt haben und gemeinsam an einer Aufgabe gearbeitet haben für eine Woche lang. Die habe ich eben beobachtet in diesem Prozess und habe dann auf sozusagen geschaut, welche Verhaltensweisen zeigen die eigentlich, die mit psychologischer Sicherheit assoziiert sind über diese verschiedenen Sequenzen der Zusammenarbeit und habe sie immer wieder dann dazwischen gefragt, wie erlebt ihr denn das Niveau psychologischer Sicherheit und eben auch geschaut, wie hoch ist denn gerade der Geteiltheitsgrad der psychologischen Sicherheit. Und da habe ich eigentlich was Spannendes und eigentlich was Kontraintuitives nämlich gefunden, nämlich genau die Sequenzen, während der Teamarbeit ein Mitglied oder auch in einem Fall sogar auch die Führungskraft sich tierisch geärgert hat bei der Zusammenarbeit, das waren die Momente, wo ich im relationalen Vergleich, also von davor und danach, sowohl beim Niveau der psychologischen Sicherheit als auch beim Geteiltheitsgrad der psychologischen Sicherheit gesehen habe, oh, die steigt ja sogar. Und das fand ich total irritierend im ersten Moment, weil ich gedacht habe, eigentlich müssten doch jetzt alle eher Angst haben oder sich wundern oder in jedem Fall habe ich mir im ersten Moment nicht erklären können, warum fühlen die sich jetzt sicherer? Und warum sind sie, also warum haben sie eine geteilte Wahrnehmung am Ende entwickelt? Und dann habe ich nochmal näher reingeschaut in das Datenmaterial und habe dann bin dann drauf gekommen, dass die nämlich im Nachgang, also sozusagen, da war der Ärger, dann ist erstmal über andere Themen geredet worden, also quasi abgelenkt worden von der Situation, fast so ein bisschen beschwichtigt worden. Und dann haben die angefangen, da hat sich dann meistens ein Teammitglied getraut zu sagen, Moment mal kurz, können wir mal kurz drüber reden, was da gerade passiert ist? Also dieser Moment des Ärgers, auf den wurde sich da bezogen. Und da sind dann alle drauf eingestiegen und haben angefangen, ihre Wahrnehmung darüber zu schildern, wie sie diese Situation des Ärgers erlebt haben. Also wie sie das interpretiert haben. Und damit sind wir total in der Theorie und auch in der Praxis von wie entstehen denn geteilte Wahrnehmungen. Da haben wir am Anfang ja auch angefangen. Manchmal muss man das Implizite explizit machen. Sie haben dann nämlich angefangen, ihre ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen miteinander zu teilen. Dann hat der eine nämlich gesagt, das hat mich total irritiert, dass du dich jetzt gerade so geärgert hast. Der Nächste hat gesagt, das ging für mich gar nicht. Also wie kann ein Chef hier so viel Ärger zum Ausdruck bringen? Das ist ja total unprofessionell. Ein Dritter hat gesagt, naja, wenn der sich so ärgert, ich steig dann aus. Ich höre dem gar nicht mehr zu. Und die haben ganz unterschiedliche Sichtweisen da aneinander gereiht und haben damit es eigentlich geschafft, so eine Art Eindeutigkeit trotz Unterschiedlichkeit herzustellen, indem sie eben genau drüber geredet haben. Und der Ärger war eigentlich so eine Form von gemeinsamem Erleben, wo dann am Ende alle drauf rekurrieren konnten und auch eine Form von gemeinsamem Erleben hatten, wo man jetzt sagen kann, okay, darauf kann man sich dann, wenn man schon sonst so wenig Gemeinsamkeiten hat, darauf kann man sich jetzt beziehen, auf dieses gemeinsame Erleben. Und das hat dann wirklich sogar einen Effekt gehabt, dass eben die geteilte Wahrnehmung psychologische Sicherheit steigt. Einen Einschub muss ich dazu noch machen, nämlich der, dass natürlich sie auch, während sie das dann besprochen haben, diese Situation, da jetzt keiner dabei war, der gesagt hat, also der da irgendjemanden abmoderiert hat oder der irgendwie die Wahrnehmung von anderen abgesprochen hat. Also die haben sich da wirklich zugehört und nicht gesagt, jetzt, wie kannst du das so sehen? Also man könnte das so beschreiben als empathische Reaktionen. Zumindest habe ich so beschrieben.
Und war denn dann die Person, die diesen Ärger zum Ausdruck gebracht hatte, da auch dabei?
Die war da dabei. Das war unmittelbar, also es war wirklich, das kannst du dir vorstellen, im einen Team hat das vielleicht so 2-3 Minuten gedauert an zwischen Gesprächen und dann waren die schon in der Reflexion davon drin. Beim anderen Team hat es ein bisschen länger gedauert. Die haben auch eine Pause dazwischen gehabt und die haben das dann nach der Pause angefangen zu besprechen, wie das denn war. In einem Fall hat es auch die Führungskraft angesprochen, im anderen Fall war es ein Teammitglied. Witzigerweise da, wo die Führungskraft den Ärger ausgedrückt hat, hat ein Teammitglied das hochgeholtes Thema und im anderen Team, wo ein Teammitglied sich geärgert hat, hat die Führungskraft das hochgeholt. Also das ist, man könnte jetzt daraus schließen, also ohne dass wir jetzt schon von Mustern reden, wie gesagt, aufgrund der Stichprobe gehe ich auch davon aus, dass das erstmal nur eine Beschreibung der Dynamik der Entwicklung psychologischer Sicherheit ist und noch nicht sozusagen das Allheilmittel oder das Weisheit letzter Schluss.
Na, es könnte ja sogar auch sein, dass es generell darum geht, dass Emotionen gezeigt werden, die irgendwie so aus dem Rahmen fallen. Also es könnte ja auch eine übertriebene Freude über irgendwas sein, wo auch einige denken so, was ist denn jetzt mit der los oder was mit dem los oder so, ja, da müssen wir jetzt aber nochmal drüber reden, also das gehört hier aber nicht her oder so, ja, also oder jemand fängt halt an zu heulen oder kriegt plötzlich, weiß ich nicht, zeigt ganz viel Angst und so, also ich könnte mir vorstellen, dass generell solche aus dem Rahmen fallende Gefühlsausbrüche dann Gesprächsbedarfe erzeugen, ne?
Wobei man sagen muss, das wäre jetzt der Fall, wir gehen eigentlich von dem psychologisch unsichereren Team aus. Da sind halt so Reaktionen, okay, weinen kann ich mir noch irgendwie herleiten, das könnte passieren, aber die Angst wird ja selten dann gezeigt, zumindest nicht offen, die bleibt ja dann eher verdeckt. Auch Freude würde dort wahrscheinlich niemand so offen zeigen. Weil da reden wir so ein bisschen von dem Aktivitäts- oder Aktivitätsniveau der Emotionen, ne? Also der Ärger ist da eine ziemlich aktive Emotion, die ja etwas angeht. Wenn man jetzt von Aggression hergeht, etwas angehen, etwas verändern, dann ist das eine aktive Emotion, die eigentlich aus einer negativen und auch noch negativ ist, wenn man jetzt negativ und positiv noch, um die Achsen vollständig zu beschreiben, hernimmt. Ärger geht sogar eigentlich auch aus das Negativen hervor. Ne? Also ich bin ja frustriert. Ich saß ja schon eine Stunde und habe meinem Chef zugehört, wie der das Team jetzt zugetextet hat und das halte ich nicht mehr aus. So sehr ärgere ich mich.
Ja. Okay, also das ist alles sehr spannend. Was glaubst du, kann man daraus ableiten im Sinne von, oder ich fange noch mal so an. So wie wir jetzt gerade über dieses Phänomen geteilter psychologischer Sicherheit gesprochen haben, könnte man ja sagen, das ist halt so ein emergentes Phänomen, ja, sozialer Kommunikation. Das heißt, es kann sich eigentlich nicht direkt herstellen lassen. Oder doch?
Nee, absolut richtig. Es lässt sich eben, es meint ja gerade der Emergenzprozess, es ist irgendwie, erstens ist es bottom-up, also es fängt bei den Einzelnen an. Und zum anderen ist es etwas, also erzeugt es etwas anderes als die Summe seiner Teile. Also meint ja im Prinzip, es könnten sich theoretisch alle auf unterschiedliche Arten psychologisch sicher fühlen. Das heißt noch nicht, dass das ein Klima ist. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr stark. Aber wenn man dann die psychologische Sicherheit hat, ist es nochmal etwas anderes als die individuelle psychologische Sicherheit. Und da sind wir wieder bei diesem Geteiltheitsgrad und auch bei dieser Erwartung. Ich gehe ja nicht nur davon aus, dass ich hier psychologisch sicher bin im Team, sondern ich gehe ja auch davon aus, dass alle anderen das auch so sehen. Und das ist eigentlich dieses, was aus der Emergenz ein Stück weit entsteht und was man eben nicht so genau kontrollieren kann und wo man auch immer sagen muss, und das ist vielleicht auch ein bisschen frustrierend an dieser Frage, wie entwickelt sich denn nur psychologische Sicherheit? Oder vielleicht auch bei der Frage, was kann ich denn jetzt tun? Bei mir ist es irgendwie total unsicher, was soll ich denn jetzt machen? Ein Kochbuch kann da weder die Forschung noch die Praxis eigentlich liefern, auch wenn das manchmal so in der Literatur, also eher in der Sachliteratur immer mal wieder versucht wird, da so Empfehlungen oder da so Kochbuchrezepte auszuteilen. Das geht aber nicht. Also so funktioniert das allein schon vom Konstrukt her nicht, aber auch nicht von dem, von der Theorie dahinter, ne?
Ja, genau. Also Kochbuch ist klar. Können wir trotzdem ein paar Beispiele nennen, was man vielleicht tun könnte? Vielleicht auch aus Sicht von Führungskräften, die uns hier gerade zuhören und sich denken, ja, Mist, also in meinem Team haben wir jetzt auch nicht gerade das tollste Klima psychologischer Sicherheit. Also, ja, ne, gibt's denn was, was man als Führungskraft tun kann? Kann man irgendwelche Einladungen aussprechen? Kann man bestimmte Übungen miteinander machen? Also gibt's irgendwelche, genau, kann ich irgendwas machen, um dieses Klima einzuladen?
Ja. Fangen wir vielleicht mal vorne an bei dem Team, was sich irgendwie neu zusammensetzt und arbeiten uns dann vor zu den Teams, wo man jetzt sagen könnte, Mist, bei uns ist nicht ganz so sicher. Und das will ich jetzt gerne mal angehen, das Thema. Was man gerade zu Beginn machen kann, und das knüpft an das an, dass Sicherheit ja immer was mit der Unsicherheit zu tun hat. Man kann am Anfang die Unsicherheit ein Stück rahmen. Und was meine ich damit? Sowohl, das können sogar schon Trainer oder Berater auch schon bis zu einem gewissen Grad machen, aber auch eben Führungskräfte, indem sie eben den Kontext steuern, in dem die Unsicherheit dann ein Stück weit vielleicht besser aushaltbar ist. Also man kann, und da reden wir so wirklich von, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, von diesen Grundsachen, wann arbeiten wir eigentlich, wo arbeiten wir eigentlich, wer arbeitet eigentlich, wie arbeiten wir eigentlich, und dann eben für die Führungskraft noch als Add-on, die ja dann noch ein Stück weit inhaltlich auch framen kann, was arbeiten wir eigentlich? Und je klarer dieser Rahmen ist, umso einfacher ist es eigentlich, diese Unsicherheit auch ein Stück weit zuzulassen im Inneren. Und gerade als Führungskräfte ist es dann auch, weil du ja so auch fragtest, so nach Einladungen, was kann ich denn machen, wenn ich dann Führungskraft bin? Das ist wahrscheinlich auch jetzt nichts Neues, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Man kann seine eigene Unwissenheit dort auch zum Thema machen, im Sinne von, ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich habe auch nicht die Lösung. Ich habe das und das Problem, das müssen wir lösen oder das wollen wir lösen, aber ich weiß auch nicht, wie es geht. Und jetzt der nächste Nebensatz ist auch wichtig. Und ich brauche euch dazu und eure Meinungen, dass wir das lösen können. Weil im einen steckt irgendwie so das Anerkennen der Unsicherheit. Ich weiß es auch nicht. Entlastung für die Mitarbeitenden. Wir müssen es auch nicht wissen. Also noch nicht. Wir arbeiten uns das gemeinsam. Und der Nachsatz, ich brauche euch dazu, impliziert, ich werde gesehen. Ich bin notwendig hier, dass das funktionieren kann. Und das ist ganz entscheidend, dass Leute auch sich zum einen anerkannt fühlen, aber zum anderen auch ihre Ideen miteinander teilen. Das wäre mal so ein Punkt, wo man ansetzen kann, also Unsicherheit rahmen. Ein zweiter Faktor ist, der knüpft an das an, wo wir jetzt auch schon sehr lange drüber geredet haben, den Geteiltheitsgrad ernst nehmen. Also immer wieder versuchen, das Implizite explizit zu machen, vor dem Hintergrund, dass dadurch ja auch so ein gemeinsamer Prozess entsteht, im Sinne von, ach super, wir haben jetzt uns für unsere Agenda entschieden, die wir in diesem Meeting abarbeiten wollen. Das macht nochmal implizit, was eigentlich eh schon alle explizit, was alle vielleicht eh schon denken und fühlen, im Sinne von, wir haben jetzt 10 Minuten über die Agenda gesprochen, das ist es jetzt, aber niemand spricht aus, dass es das jetzt ist. Und damit holt man diesen Geteiltheitsgrad halt hin. Ah, okay, wir sind jetzt alle einig. Oder aber auch, das ist meine Lieblingsfrage, wenn es in Teams zu so längeren Sequenzen des Schweigens kommt, mal reinzufragen, was bedeutet denn dieses Schweigen hier? Wofür steht denn das Schweigen hier? Und so macht man das, was eigentlich so latent drunter ist, macht man explizit, wenn man spricht das Schweigen an, als ein Phänomen, was ja irgendwie eine Bedeutung haben könnte. Oder aber auch, dass man verdeckte Widersprüche offenlegt. Also wenn zwei sich jetzt zwar nicht offen widersprechen, aber trotzdem für komplett unterschiedliche Dinge argumentieren. Also wenn die einen jetzt sagen wollen, wir wollen in dem Meeting eher nochmal schauen, was wir bisher alles erreicht haben, und ein anderer sagt, na, ich würde gern schauen, was wir in Zukunft machen wollen, dann ist ja der Widerspruch, gucken wir jetzt zurück oder gucken wir nach vorne? Und das offen zu legen, um eben immer wieder diese Prozessdimension anzustoßen und eigentlich damit die ganze Zeit indirekt an dem Geteiltheitsgrad zu arbeiten.
Ja, ich höre dir gerade so zu und denke an ein paar Situationen, wo das ja auch ganz schön nach hinten losgehen kann, ne? Also ich meine, man spricht ja auch von so einem Latenzschutz, ja?
Ja.
Also manche Dinge gehören einfach nicht explizit gemacht, weil dann wird es irgendwie komisch. Ja, also dann kann man das kaum aushalten oder müsste jetzt ewig sich damit beschäftigen, um das irgendwie wieder vom Tisch zu kriegen. Und manchmal kann man damit ja auch sogar was kaputt machen, was vielleicht nicht mehr reparabel ist. So.
Ja.
Deswegen, also da, ja, genau. Also ich glaube, da würde ich nochmal gucken, was genau sollte eben explizit gemacht werden und wie kriegt man da ein gutes Gespür dafür, ne?
Ja, also jetzt für den Fall, wenn wir sind ja noch bei den Teams, wo es, die jetzt neu zusammengesetzt sind, da wären es immer die kleinen Erfolge, die man geschafft hat, die hochzuheben, ne? Also jetzt nicht irgendwie, was da latent irgendwie schwelt und wo es ja auch, ich bin jetzt auch, es soll kein Seelenstriptease werden oder so in Teams, da bin ich auch absoluter Gegner von. Sondern den Geteiltheitsgrad ernst nehmen und psychologische Sicherheit vor diesem Hintergrund entwickeln, heißt eher so die kleinen Erfolge auf dieser Prozessdimension vielleicht hochholen. Mhm. Das mit dem Schweigen ist dann eher was, wenn man sich schon ein bisschen kennt oder aber auch, wenn man feststeckt schon. Ne? Deswegen, das wäre jetzt auch so meine Überleitung gewesen, wenn es halt gar nicht mehr läuft, im Sinne von, da ist man als Führungskraft, man stellt Fragen ins Team und es antwortet einem einfach keiner. Da hat man ja ein Problem. Und da eignet sich eine Frage schon, da kann man dann schon mal eskalieren, im Sinne von den Mut haben, sich das Risiko einzugehen, mal zu fragen, was bedeutet denn das Schweigen? Warum schweigt ihr mich denn an?
Genau, und ich glaube, in der Rolle ist das auch total okay.
Ja.
Ich glaube, komisch oder teilweise auch gefährlich könnte es werden, wenn dann irgendein Teammitglied sagt, ja, jetzt schweigen hier aber gerade alle, ne? Und dann aber nichts weiter sagt und auch sonst keiner was sagt, weil dann hat man plötzlich dieses ganze Ding so präsent im Raum, weißt du? Und dann ist es, glaube ich, so,
Ich frage mich immer so ein bisschen, was dann die Alternative ist. Also wenn das so wäre, wie du es beschreibst,
ja.
Natürlich ist das, da bin ich ja voll bei dir, aber wenn keiner antwortet auf eine Frage vom Chef und man braucht als Führungskraft aber eine Antwort, hast du ja auch zugestimmt, da hat man ja ein Problem und das muss man irgendwie heben. Ja. Und dann hilft eher vielleicht so eine neugierige Haltung von, Okay, es schweigen gerade alle, aber was bedeutet das denn? Warum denn? Ich will das verstehen. Ich möchte das, ich vielleicht auch zu sagen, ich will was ändern. Was kann ich denn ändern, dass das anders wird? Also einfach im Dialog bleiben. Also natürlich, wenn das so stehen bleibt, nicht gut. Aber es ist ja erstmal nur eine Einladung für eine Auseinandersetzung, wenn man auf der Inhaltsebene nicht weiterkommt.
Ja.
Und den letzten Punkt eben, den ich noch angehen will, das ist, weil das ja auch häufig passiert, weil das auch wieder so eine Situation erzeugt, in Anführungszeichen, oder erzeugen kann, ist eben den Ärger nicht immer wegzumoderieren. Also wir neigen ja dazu, wenn es im Team mal ein bisschen hitziger wird, das schnell auch wieder beruhigen zu wollen, diesen Konflikt. Und das ist aber, wenn man jetzt sozusagen aus der Brille meiner Forschung drauf schaut, wäre das jetzt nicht immer das Go-To, sondern eher mal zu schauen, wo merke ich eigentlich bei mir selber Frustration und Ärger, aber auch sensibel dafür zu sein, wann ärgern sich denn eigentlich Teammitglieder von mir? Und da vielleicht auch, da kann man ja auch erstmal niederschwellig reinfragen im Sinne von, ich merke irgendwie, du bist ein bisschen frustriert, was können wir denn ändern? Oder woran liegt es denn? Brauchst noch was, dass wir da weiterkommen? Und das eben nicht wegmoderieren, weil das ist im Prinzip auch, eigentlich kann meine Forschung, hat da noch einen Beitrag zu der Forschung zum Thema Ärger in Teams und Organisationen, weil die Forschung dazu ist bisher ziemlich widersprüchlich. Die einen sagen nämlich, okay, wenn sich irgendwer ärgert im Team, dann passieren so Phänomene wie, die Leute tauchen unter, Silent Quitting, also ne, ich stimme Kündigung, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, ich ordne mich da unter, ich sage gar nichts mehr. Und dann gibt es einen anderen Forschungsstrom, der sich auch mit der gleichen Frage, also welche Auswirkungen hat Ärger in Teams, auseinandersetzt. Die sagen, naja, Ärger ist eine Form von Katalysator für Veränderungsprozesse, weil der Konflikt dann hochkommt und der hat eher was Produktives.
Ja.
Und da liefert meine Forschung eigentlich eine Antwort drauf, wann ist es denn so und wann ist es so, weil beides könnte ja richtig sein. Und deswegen sind die Empfehlungen auch nicht pauschal gemeint, sondern eher, das hat schon viel mit Kontextgefühl zu tun. Und wenn es ganz ist, dann besser nicht machen. Ja. Aber wenn man irgendwie noch so eine Resthoffnung hat, dass man was damit erreichen könnte, dann könnte das einen Unterschied machen, weil meine Forschung sagt, naja, wenn man den Ärger mal im Raum gehabt hat, dann hängt es halt maßgeblich davon ab, wie man jetzt damit umgeht, mit diesem Ärger. Und wenn ich den einfach wegmoderiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Forschung recht behält, die von Silent Quitting ausgeht. Und wenn ich aber den Ärger thematisiere als eine Situation, die im Team gemeinsam passiert ist, dann habe ich eine Chance. Und ich rede nur von einer Chance darauf, dass es was Produktives kriegt, weil der Ärger eine Art Katalysationswirkung entfaltet, dass man über die Probleme spricht, die man als Team hat und damit ja auch eine Chance hat, Dinge zu ändern. Also Dinge zu verändern im Sinne von, wie können wir Arbeitsprozesse so anpassen, dass die Leute sich nicht mehr ärgern und dass es insgesamt besser läuft im Team.
Ja.
Aber da brauchst du dann eben Spezialisten wie uns, die im Zweifelsfall auch solche Prozesse gut moderieren und halten auch können.
Den Raum auch halten, genau.
Ja, ne? Also das und auch irgendwie bereit sind, dieses auszuhalten und zu sagen, das gehört dazu. Das mache ich in Trainings ganz oft, dass ich manchmal einfach nur halte und manchmal nur sage, ja, das kann man gerade widersprechen, also das kann man unterschiedlich sehen. Also immer beide Seiten normalisiere im Sinne von, das gehört dazu. Was bedeutet das denn jetzt?
Genau, ja, richtig. Also ich finde auch gerade auch so diese Entlastungsfunktion, ne, zu sagen, das ist übrigens beides richtig oder ist auch normal, ne, in Organisationen, dass das passiert und es hat gar nicht so mit euch zu tun, sondern eben auch viel so mit dem Kontext. Das entlastet ja auch schon extrem, ja. Oder auch nochmal zu sagen, Emotionen, von denen ihr hier plötzlich bespielt werdet, auch die sind erklärbar durch den Kontext häufig, ne?
Ja.
Und sich den gemeinsam anzugucken, macht ja neugierig. Also, ne, wie kommt es, dass wir hier als Team gerade das erleben, was wir erleben? Wie kommt es, dass wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen? Hat nicht nur was mit den Einzelnen zu tun.
Ja. Und da sind wir eben wieder bei diesem Klima- und Kulturbegriff, die ja beide implizieren, dass es eben etwas, also mehr gibt als nur die Individuen und dieses Mehr auch eine Wirkung auf die Individuen hat, was nicht nur aus den Individuen heraus zu begründen ist. Also Niemand ist nur per se cholerisch in einer Organisation, sondern die Organisation macht einen im Zweifel zu auch tendenziell eher etwas cholerischer im Zweifel.
Genau. Ja.
Also das hängt ja irgendwie miteinander zusammen.
Richtig. Ja, Tim, ich gucke so ein bisschen auf unsere Zeit und frage mich gerade, sind wir jetzt an irgendwas noch nicht vorbeigekommen, was dir aber jetzt noch mal ganz wichtig wäre, auch zu ergänzen?
Nee, ich glaube, wir sind jetzt zumindest an den Punkten, die mir auch wichtig waren, sind wir einmal vorbeigelaufen und haben die einmal bearbeitet.
Ja,
und haben ja nun auch schon fast eine Stunde geredet.
Genau, und außerdem gibt es ja noch dein Buch, ne? Wie gesagt, erschienen
genau.
Im Karl-Auer Verlag zur Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit. Also ihr Lieben, bestellt euch das Buch und dann könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen. Und ansonsten einfach bei Tim melden und fragen oder auch bei mir.
Ja.
Gut, lieben Dank, Tim, für das sehr schöne und wirklich erkenntnisreiche Gespräch.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung und für das viele Fragen, was so zum Reden eingeladen hat und die Zeit total hintergründig erscheinen hat lassen.
Ja,
also ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Gut, dass du drauf geschaut hast.
Ja, danke. Also tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.